Ja, es ist der vierte Advent und nur noch dreimal schlafen. Nur noch dreimal schlafen bis zum 24. Ich kann mich noch erinnern, dass irgendwie früher als Kind irgendwie diese letzten 24 Tage vor Weihnachten eine Ewigkeit gedauert haben. Und wie dann der 24. da ist, hat es noch eine Ewigkeit gedauert, bis endlich es dunkel geworden ist. Ja, und ich weiß, mein Bruder und ich waren damals in unser Kinderzimmer eingesperrt. Wir durften dann Vicky, Biene Meier, all die ganzen Serien im Fernsehen rauf und runter schauen. Und irgendwann einmal haben wir da eine Glocke läuten gehört. Und dann durften wir ins Wohnzimmer kommen. Und jedes Mal auf völlig magische Weise stand da ein riesengroßer, herrlich geschmückter Baum mit Kerzen, mit Sprühkerzen. Der Raum war erfüllt von Orchester- und Chorgesängen. Und dort lag das Wichtigste, ein Riesenberg Geschenke. Unter dem Baum glitzernd verpackt und gefunkelt und so weiter. Es war irgendwie herrlich. Und immer wenn ich das Wort Herrlichkeit höre heute, muss ich immer noch an diesen Moment denken, wie ich in dieses Wohnzimmer hineinkommt und diese Pracht und Herrlichkeit sozusagen sieht. Ja. Und ich empfinde quasi mit diesem Wort Herrlichkeit irgendwie dieses, man ist irgendwie gespannt und unsicher, was kommt da jetzt und was wird und so weiter. Und dann das Staunen und beeindruckt sein. Zuerst das Hoffen und Bangen, zwischen Vorfreude und Unsicherheit und dann begeistertes Staunen. Und irgendwie ist es heute irgendwie alles anders. Ich habe das Gefühl, die Zeit vergeht wie im Flug. Nichts von etwas dauert irgendwie ewig lang. Irgendwie auch diese riesigen Christbäume von früher. Ich weiß nicht, als Kind, ich musste den Kopf nach hinten, um da ganz hinaufsehen zu können. Ja? Heute, ich finde, alle Bäume gehen mir nur bis zum Hals, also sind diese Größe. Keine Ahnung, was da passiert ist. Und ich merke auch mehr und mehr, dass dieser Weihnachtszauber, an das, was ich mich als Kind so erinnere, ich merke, ich kann das weder für mich auf Knopfdruck produzieren, eigentlich noch für andere produzieren. Ich kann das nicht machen. Ich habe mal einen Tagebucheintrag kurz entdeckt aus dem Jahr 2012, wo ich ein paar Tage nach Weihnachten meine Weihnachtserfahrung aufgeschrieben habe. Wie ich nämlich an dem 24. Tag plötzlich bei mir es Klick gemacht hat und ich einfach in einen völlig seltsamen Modus hineinkam, nämlich ich wollte es einfach an diesem Tag allen recht machen. Ich wollte, dass alle glücklich und zufrieden sind und es allen irgendwie gut geht. Das war so Klick-Ding. Und ich habe den starken Verdacht, dass ich nicht der Einzige bin, der zu Weihnachten wo es Klick macht und wir alle fallen in irgendeine Art von Modus hinein. Vielleicht gibt es die einen, die wollen einfach, dass an dem Tag alles perfekt ist. Einfach perfekt, ja. Andere wollen vielleicht, dass es einfach so ist wie immer, wie es jedes Jahr zu Weihnachten ist. Ja. Eine Tradition, die seit Jahrzehnten so ist. Genau so muss der Ablauf sein. Und wie irgendwas ist anders. Ja. Ich glaube, alle wir haben so irgendwie, keine Ahnung, was diese Tage haben, ja. Ich kann mir vorstellen, es gibt viele, die eigentlich das Ganze ja oft irgendwie machen, allein und einsam sind. Aber gerade zu Weihnachten macht Klick und diese normale Alleinsein, Einsamkeit ist auf einmal ganz besonders schlimm. Ganz besonders entsetzlich. Und so hat es bei mir Klick gemacht und ich wollte einfach wirklich jetzt es allen recht machen und alle einen schönen Tag haben. Ja? Und irgendwie ist das ja ein tolles Ziel, vor allem für die anderen. Aber das Fatale war, dass ich mich in Wahrheit eigentlich total verunsichert und völlig überfordert gefühlt habe. Mir war das nicht bewusst. Aber innen drinnen spürte ich, dass das ein viel, viel zu großer Job jetzt eigentlich ist. Ja. Dass ich diesen Erwartungen nie und nimmer gerecht werden kann. Und wie dann mein heroischer Versuch, Ediths Gedanken im Voraus zu lesen, was sie gerne haben möchten, könnten, wollten, würde, tragisch daneben ging, stürzte mich in eine noch tiefere innere Verzweiflung. Also strengte ich mich, weil es geht ja darum, auch den Schein zu wahren, also strengte ich mich dann noch mehr an und bemühte mich, und vielleicht ist das der Krux auch mit Weihnachten, dass wir uns alle bemühen und lieber den Schein wahren, als zuzugeben, irgendwas passt jetzt nicht. Und irgendwann kam es dann zu einem Krach und am Ende kam ich wirklich zu dem Punkt, ich kann das nicht. Ich kann es nicht, ich brauche Hilfe. Irgendwer muss man zumindest sagen, was die anderen wollen. Ich kann es nicht selber herausfinden. Ja. Und interessanterweise war es dieser Moment der Ehrlichkeit, der unser Weihnachtsfest gerettet hat. Ich kann es nicht. Ich brauche Hilfe. Und genau das feiern wir zu Weihnachten. Dass Gott uns einen Retter geschickt hat. Einen Retter. Tausende Jahre haben wir Menschen auf die Ankunft des Retters gewartet. Über Generationen hinweg wurde es angekündigt. Immer mehr Details hat Gott verraten über diesen künftigen Retter. Einmal wurde er als siegreicher König beschrieben, dann als ein Prophet wie Mose, ein König wie David sollte es sein. Und dann auch irgendwie so ganz komische Prophezeiungen, die da überhaupt nicht da irgendwie dazu gepasst haben. Jemand, der sich für unsere Sünden opfert oder sowas. Aber keiner ahnte, dass Gott die kühnsten Erwartungen noch übertreffen, noch in den Schatten stellen würde. Und zwei der Menschen, die Gottes Ankündigungen niedergeschrieben haben, das waren Jesaja und Jeremia. Die beiden lebten eigentlich in komplett unterschiedlichen Zeiten, also sie waren 100 Jahre eigentlich auseinander. Aber das, was sie gemeinsam haben, war, dass sie in einer Zeit lebten, wo die Menschen rundherum mehr und mehr Gott den Rücken gekehrt haben. Aber Gott kehrte den Menschen nicht den Rücken zu. Und also gab es Propheten wie Jesaja und Jeremia Botschaften, die sie aufschreiben sollten und weitererzählen sollten. Beide Bücher sind irgendwie ja, voll mit düsteren Warnungen, die dann auch leider alles in Erfüllung gegangen sind. Aber doch zwischen diesen Warnungen findet man immer wieder auch kurze Zeilen der Hoffnung. Und wir jetzt, 1000 Jahre später, sehen, wie diese Zeilen der Hoffnung sich nicht nur auf die Lebzeiten von Jesaja und so weiter Jeremia bezogen haben, sondern dass sie sich alle in Jesus erfüllt haben. Und eine dieser Stellen ist in Jesaja 9, die Verse 1 bis 6. Das Volk, das im Dunkeln lebt, sieht ein großes Licht. Die im Land der Finsternis wohnen, Licht leuchtet über ihnen. Du vermehrst den Jubel, du machst die Freude groß. Sie freuen sich vor dir, wie man sich freut in der Ernte, wie man jauchzt beim Verteilen der Beute. Das klingt nach Weihnachten. Denn das Joch in ihrer Last, den Stab auf ihrer Schulter, den Stock ihres Treibers zerbrichst du wie am Tag Midians. Denn jeder Stiefel, der dröhnend einherstampft und jeder Mantel im Blut gewälzt, verfällt dem Brand wie ein Fraß des Feuers. Wenn ich mir diese Schilderung anschaue, dann kann man echt sagen, gerade noch umgeben von Dunkelheit und Finsternis, gerade noch von schwerer Last hinuntergedrückt, gerade noch umgeben von dröhnenden, stampfenden Stiefeln und Blut, das klingt so richtig nach Schlachtfeld, und dann Licht, Jubel, Freude. Die Last fällt von den Schultern. Alles Bedrohliche verschwindet im Feuer, wird vernichtet, frei. Und wie soll das passieren? Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber. Starker Gott, Vater der Ewigkeit, Fürst des Friedens. Groß ist die Herrschaft und der Friede wird kein Ende haben auf dem Thron Davids und über seinem Königreich, es zu festigen und zu stützen durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Der Eifer des Herrn der Herrscher wird dies tun. Aufgeschrieben 800 Jahre. Vor Christus. Hast du schon mal über diese Verse einmal, die wird oft gelesen zu Weihnachten, da hast du schon mal darüber nachgedacht? Gott redet hier von Rettung und von Erlösung Und vielleicht denken wir da an einen starken Helden, einen starken Mann oder eine starke Frau, an jemanden, der uns befreit, einen charismatischen Anführer, der den Weg weist, einen Helden, der uns rettet. Aber Gott verspricht seinem Volk ein Kind. Ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seinen Schultern. Wie kann das sein? Ein Kind. Und auf seinen Schultern ruht die ganze Herrschaft? Wie soll das gehen? Ist ein Kind nicht viel zu klein, zu kindlich, zu schwach? Und doch wählte Gott genau diesen Weg, um in unsere Welt zu kommen. Der große, gewaltige, allmächtige Gott mitten unter uns als Mensch. Ganz Gott und ganz Mensch. Irgendwie unglaublich. Auch bei Jeremia finden wir so eine Wendung. Jeremia lebte 100 Jahre später. Man sollte denken, dass die Menschen aus ihren Fehlern irgendwie lernen. Aber es wurde dann noch schlimmer. Und Jeremia sieht, dass sein Volk auf eine Katastrophe zusteuert. Und er warnt sie so gut er kann. Und keiner hört. Und dann Jeremia 32 finden wir ein Gebet. Inmitten dieser absoluten Katastrophe richtet Jeremia seinen Blick auf Gott. Und vielleicht ist es auch ein guter Tipp, wenn irgendwie zu Weihnachten es nicht ganz perfekt läuft. Richte deinen Blick auf Gott. Er war in einer Zeit, er war umgeben von Königen. Wie soll ich sagen? Also die Könige seines Volkes, es waren eigentlich kleine Könige, aber sie bildeten ein, dass sie coole Könige waren und dass sie auch in der Weltmachtsgeschichte ein bisschen mitmischen können. Ja? Und sie haben sich mit den Trumps und Putins der damaligen Welt sozusagen ein bisschen mit ihnen rumgespielt. Ja? Da gab es den Pharao von Ägypten und es gab den König in Babylon. Das waren eigentlich die Weltmächte der damaligen Zeit. Und seine Könige haben mit diesen beiden Königen ein bisschen rumgespielt, ja, und sich versucht, so, sich optimal irgendwie zu platzieren. Aber er wusste, dass es eigentlich noch einen viel, viel größeren König gibt, der all diese königlichen Mächte alle in den Schatten stellt. Und nur zu dem spricht er: O Herr, mein Gott, durch deine große Macht und auf deinen Befehl hin wurden Himmel und Erde geschaffen. Dir ist nichts unmöglich. Tausenden kommst du voller Güte entgegen und dennoch lässt du auch Kinder und Enkel für die Schuld ihrer Eltern büßen. Du bist ein großer und mächtiger Gott. Dein Name ist Herr, der Allmächtige. Du besitzt alle Weisheit und vollbringst große und mächtige Wunder. Deinen Augen entgeht nichts von dem, was jeder einzelne Mensch tut. Und du gibst jedem, was er wegen seines Tuns und wegen seiner Taten verdient. Gott kann alles, Gott weiß alles, Gott sieht alles und Gott ist gerecht. Aber Gott ist doch mehr als das, er ist auch gut. Und dann zählt Jeremia auf, was Gott seinem Volk schon alles im Laufe der Zeit für Gutes gegeben hat und geschenkt hat. Und dann heißt es: Aber sie hörten nicht mehr auf das, was du ihnen sagtest. Sie lebten in keinerlei Weise so, wie es dein Gesetz fordert. Sie kümmerten sich nicht um deine Gebote. Und deshalb hast du alles schreckliche Unheil über sie hineinbrechen lassen. Und irgendwie merkt man, wenn man Jeremia liest, es ist der Grundtenor. Gott ruft den Menschen zu: Bitte, 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 kehrt um. Ihr seid auf einem völlig falschen Weg. Es geht in eine völlig falsche Richtung und dieser Weg führt euch in den Untergang. Bitte, bitte, kehrt um. Wenn man Jesaja liest, dann hört man, Gott argumentiert, gibt wirklich viele gute Argumente. Wenn man Jeremia liest, dann merkt man die Leidenschaft und das Herz von Gott. Ja? Wie er einfach, ein liebender Vater, einfach wirklich versucht: Bitte, bitte, kehrt um. Aber sie hören nicht. Und Jeremia spricht dieses Gebet im 10. Regierungsjahr von König Sedekia. ein Jahr bevor Jerusalem komplett zerstört werden wird. 30 Jahre lang hat er versucht, das Volk zu warnen, aber keiner wollte hören. Und dann wurde er ins Gefängnis gesetzt, damit er endlich eine Ruhe gibt und aufhört, diese Hiobsbotschaften da zu verbreiten. Und Jerusalem war belagert von einem mächtigen Heer, von Nebukadnezars. Und mit der Situation, und vielleicht kennst du das, dieses Gefühl auch, okay, ich kann es nicht. Ich bin in einer ausweglosen Situation, ich kann es nicht. Und das Faszinierende ist, dass Jeremias Gebet an dieser Stelle nicht endet. Es endet nicht hier. Da aber alles hoffnungslos erscheint, gibt es plötzlich eine überraschende Wendung. Und trotzdem, allmächtiger Herr, obwohl die Stadt doch schon bald in den Händen der Babyloner ist, hast du mir befohlen, diesen Acker vor Zeugen zu kaufen. Obwohl er wusste, dass die Stadt in den nächsten Monaten vernichtet wird und alle Prophezeiungen sich erfüllen werden, trotzdem gab Gott ihm einen Befehl und kauft trotzdem einen Acker. Und wenn man Jeremia liest, dann merkt man nämlich, dass in diesen ganzen düsteren Prophezeiungen auch immer wieder Worte der Hoffnung auch drinnen waren. Denn ich will ihr Geschick wieder zum Guten wenden, hört man immer wieder. Immer wieder sagt er das. Ich will ihr Geschick wieder zum Guten wenden. Das Böse ist nicht das Ende. Die Dunkelheit ist nicht das Ende. Und dann lesen wir auch so Sätze wie: Der Herr schafft etwas Neues, nie Dagewesenes. Die Frau umwirbt den Mann. Gott hatte etwas im Plan, was so undenkbar, so ungewöhnlich ist, wie der Gedanke in der damaligen Welt zumindest, dass eine Frau einen Mann umwirbt. Das war sozusagen etwas Undenkbares in der damaligen Kultur. Und Jeremia hört von Gott, genau so etwas Undenkbares habe ich vor. Etwas, was sich keiner ausmalt. Und dann redet er von einem König. Siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr, dass ich dem David einen gerechten Spross erwecken will. Der soll ein König sein, der wohl regiert und gerecht und Gerechtigkeit im Land üben wird. Und dies wird sein Name sein, mit dem man ihn nennen wird: Der Herr ist unsere Gerechtigkeit. Und dann spricht er auch noch von einem neuen Bund. Doch ich will sie aus dieser Not retten, denn in jener Zeit wird es geschehen, spricht der Herr, da werde ich das Joch, das auf ihrem Nacken liegt, zerbrechen und ihre Fesseln sprengen. Fremde sollen nicht mehr über sie herrschen. Nein, zu dieser Zeit werden sie dem Herrn, ihrem Gott und David, ihrem König, den ich als König einsetzen werde, dienen. Es wird der Tag kommen, spricht der Herr, an dem ich einen neuen Bund mit dem Volk Israel und mit dem Volk Juda schließen werde. Und dieser Bund wird nicht so sein, wie den ich mit ihrem Vorfahren schloss, als ich sie aus der Hand nahm und aus Ägypten herausführte. Das ist der Bund, der am Berg mit Mose geschlossen wurde. Ja? Ein Bund, der darauf beruhte, dass man die Gebote haltet. Doch dies ist der neue Bund, den ich an jedem Tag mit dem Volk Israel schließen werde, spricht der Herr. Ich werde ihr Denken mit meinem Gesetz füllen. Und ich werde es in ihr Herz schreiben. Und ich werde ihr Gott sein. Und sie werden mein Volk sein. Gott spricht von einer neuen Identität, die Gott verleiht. Ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Es spricht davon, dass Gott uns von innen her verändert. Ich werde ihr Denken mit meinem Gesetz füllen. Ich werde es in ihr Herz, in ihr Innerstes schreiben. Und er spricht von Gnade. Und ich will ihnen ihre Sünden vergeben und nicht mehr an ihre bösen Taten gedenken. Ein neuer Bund, der nicht auf Leistung basiert, sondern auf Gnade basiert. Und Jeremia schrieb alles auf, was er da gehört hat. Auch wenn er selbst vermutlich doch gar nicht wusste, was er da aufschreibt, was das ganz genau alles zu bedeuten hat. Aber er dokumentierte es. Und der König kam tatsächlich. Gott selbst kommt in diese Welt. Gottes Sohn verlässt die Herrlichkeit und kommt in unsere Finsternis, um uns zu retten. Sein Sohn trinkt an unserer Stelle den Becher gefüllt mit Gottes Zorn und öffnet uns so den Weg zum Vater. Denn wenn wir sein Geschenk annehmen, dann gilt, dass Gottes Geist in uns einzieht, in uns wohnt und uns verändert. Ein Größerer lebt in mir und ich darf an der Hand eines Größeren gehen. Genau das hat Jeremia erlebt. Er hat erlebt, dass Gott größer ist als alles, was er, als alles andere. Und dieser Größere hat Jeremias Hand genommen und sicher geführt. Nur noch dreimal schlafen, dann erinnern wir uns an das, was vor 2000 Jahren passiert ist. Und wenn du in den kommenden Tagen das Bedürfnis hast, ein perfektes, herrliches, prächtiges Fest zu veranstalten, dann entlastet es dich vielleicht, wenn du dich erinnerst, dass der Anlass für das Fest ist, dass Gott auf seine Herrlichkeit und Pracht verzichtet hat und als hilfloses kleines Baby in diese Welt kam. Und wenn dir die Weihnachtstraditionen absolut wichtig sind und keine Millimeter davon abgewichen werden darf, dann warne ich dich nur, dass Gott komplett anders gepolt ist. Er steht auf Neues und auf noch nie Dagewesenes. Das ist das, worauf er steht. Und wenn du es allen Menschen recht machen möchtest, dann stell dich hinten an, weil das schafft nicht einmal Gott. Aber du darfst, so wie Jeremia, Gottes Hand ergreifen und dich von ihm durch die folgenden Tage führen lassen. Bei ihm brauchst du keine Erwartungen erfüllen, du brauchst doch nicht, musst doch nicht den Schein wahren. Du darfst einfach sein und möge sein Licht deine Dunkelheit erfüllen und dich zum Leuchten bringen.